Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre rund um das Thema Online-Marketing und allem, was dazugehört. Ja, mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Marc.
Sitzt mir wie immer gegenüber, der wundervolle Marc. Ja, also Marc, ohne hier jetzt irgendwie um den heißen Brei rumzureden, heute haben wir ein richtig spannendes Thema. Ich muss sagen, für mich eigentlich das spannendste Thema bisher, weil ich mit allem anderen halt im ja, täglichen Daily Business konfrontiert werde. Aber das ist für mich ein Thema, das ist aus einem Grund spannend. Das hat halt irgendwie Einfluss auf die ganze Gesellschaft. Und dadurch, dass sich die Gesellschaft so stark verändert hat, ist es für uns extrem relevant.
Ja, auch hallo von meiner Seite. Jetzt machst du natürlich auch ganz schön spannend, weil du hast noch nicht das Thema genannt. Bevor wir jetzt hier alle vor Spannung erstarren, vielleicht sagst du noch kurz die Folge an.
Ja klar, ich bin davon ausgegangen, dass die Leute die Beschreibung schon gelesen haben.
Also klar.
Heute geht es natürlich um Dr. Google und was meinen wir mit Dr. Google? Mit Dr. Google meinen wir tatsächlich die Zunahme von Anfragen hinsichtlich Diagnosen von bestimmten Krankheiten, die man in seinem Körper oder eben im Körper vom eigenen Tier verspürt. Ich kenne es nur von mir, ich habe es leider ein, zwei Mal gemacht, irgendwas bei Dr. Google einzugeben. Ich müsste seit mehreren Jahren tot sein, denn das waren die ersten Diagnosen, die mir da ausgespuckt wurden. Zum Glück bin ich noch da und kann heute dieses Thema abarbeiten. Es ist natürlich ein riesiges Thema, ein riesiger Themenkomplex. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen eingrenzen, was wir da heute angehen wollen, ja, dass wir da auch ein bisschen Mehrwert für die Zuhörer generieren. Also was extrem interessant sein wird für diejenigen, die sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben, ist einfach mal diese Ausmaße zu verstehen, was die Leute wie oft tatsächlich im Monat in Google eintippen und in welcher Art und Weise das uns und unsere Praxis betreffen könnte. Und dann natürlich auch praktische Tipps geben, wie man auf den Dr. Google-Zug aufspringen kann oder wie man ein potenzielles Problem, worauf wir gleich eingehen werden, entkräften könnte oder wie man da einfach vorgeht. Also ich bin ready, ich freue mich und lass uns direkt einsteigen.
Jo, von mir aus kann es auch sehr gerne losgehen und
Let's go. Also lass uns direkt mal mit einer Bertelsmann-Studie, die sich mit der Medizin im Expliziten befasst hat, einfach mal starten. Und die besagt nämlich, dass die Zahl derer, die sich in den vergangenen 12 Monaten Wissen zu medizinischen Themen über das Internet angeeignet haben, seit 2001 von 65% auf 88% hochgeschossen ist. Das heißt, ein sehr, sehr großer Teil der Menschen beginnt die Suche nach der Diagnose nicht beim Arzt, nicht beim Tierarzt, sondern im Internet. Du als alter Haudegen, Direktor aus der Branche, ich meine, wie findest du diese Angelegenheit? Ist das für dich irgendwie ein Problem? Ist das ein Segen? Ist das vielleicht beides?
Ja, du, ich kann jetzt erstmal meine Meinung dazu zu sagen, immer so natürlich auch offen und ehrlich gesagt, dass ich da jetzt auch schon geraume Zeit, also ziemlich exakt auch 6, 7 Jahre nicht mehr so am Praxistisch stehe, aber selbst zu der Zeit, wenn ich da zurückblicke, da gab es schon relativ viele informierte Kunden mit dabei und die halt sich vorher mal angeschaut haben, was kann das alles so sein. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, wenn ich jetzt einen Kollegen, eine Kollegin draußen fragen würde, das hat sich nicht sehr viel geändert, sondern höchstwahrscheinlich werden die jetzt bestätigen, dass auch in der Tiermedizin, nicht nur in der Humanmedizin, die Leute doch einige Symptome googeln oder sich halt einfach mal auf die Suche machen im Web, wo kriege ich da Informationen her. Das ist ganz interessant, es gibt so eine Studie, die ist zwar jetzt aus 2014 aus England, die dann tatsächlich besagt, dass allerdings sind ja Tierärzte befragt worden, dass sich halt so 98% aller Tierbesitzer durch Online-Recherchen halt beeinflussen lassen. Ja, zu der Entscheidung, gehe ich halt überhaupt zum Tierarzt oder nicht. Und da sagen halt eigentlich auch über 80% der Tierärzte, dass sie die Tiere eigentlich zu spät sehen.
80% der Tierärzte sagen, dass die Tiere zu spät
zum Tierarzt kommen oder zur Tierärztin, genau.
aufgrund von diesen Eigendiagnosen, die man trifft.
Genau. Die Studie ist, wie gesagt, schon aus 2014. Die Stichprobe war so um 1200 Tierärzte mit dabei in Großbritannien. Das muss man natürlich auch mal ein bisschen einschränkend dabei sein. Es sind Tierärzte befragt worden und natürlich kann man da schon einen kleinen Bias unterstellen. Nichtsdestotrotz kann man hier rausnehmen, glaube ich, dass wir einen ganz, ganz hohen prozentualen Anteil haben von Leuten, die sich halt vorab informieren. Das zeigen ja auch die Untersuchungen in der Humanmedizin, die das bestätigen, ne? Von dir die angesprochene Bertelsmann-Studie mit dabei. Da sind schon verdammt viele vorinformierte Patientenbesitzer, Patienten in der Humanmedizin.
Ja, unabhängig von den Zahlen, ob die jetzt wirklich so wuchtig sind, aber ist das nicht irgendwo alarmierend, dass, also wenn wir jetzt sagen, okay, 98% lassen sich beeinflussen, das heißt, eigentlich kommt jeder mit seinem Tier mit einer ganz bestimmten Meinung irgendwie in der Praxis an und will die jetzt irgendwie mit dem Doktor diskutieren oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja gut, oder wenn man jetzt hier diese Studie der Briten halt nimmt, kommen ja eben nicht oder kommen zu spät, ne? Können ja vielleicht später auch nochmal ein bisschen auf die Gründe halt mit eingehen, aber das ist ja gerade höchstwahrscheinlich ein Problem und das kann ich auch nachvollziehen für einen Tierbesitzer, der jetzt da kein Experte ist, wie ordne ich das ein, wie wichtig ist das? Vielleicht gleich an der Stelle ist jetzt auch relativ aktuell von der Bundestierärztekammer nochmal ein Informationsflyer rausgekommen, was eigentlich ein Notfall, ne? Also wann brauche ich eigentlich jetzt gar nicht lange drüber nachdenken oder recherchieren, sondern da muss ich in jedem Fall zum Tierarzt oder wenigstens Kontakt aufnehmen. Gerade auch so die telefonische Voranmeldung und Auskunft einholen ist wichtig, einfach auch nochmal sicher zu gehen, hat der Kollege, die Kollegin eigentlich gerade überhaupt aktuell auf, ja, und kann ich da überhaupt aufschlagen. Und da gehören sicherlich irgendwie, für die Kolleginnen und Kollegen ist das völlig klar, was zum Notfall gehört, aber für dich nochmal, ne, als Nicht-Tierarzt hier mit dabei, so Bewusstseinsverlust, Atemnot, stärkere unstillbare Blutungen, all so Dinge gehören mit dazu, wo man eigentlich dann sich auf den Weg machen kann, ne?
Ja, würde ich jetzt fast als offensichtlich einstufen, aber ich bin ja nicht der Einzige, der in Google irgendwas eintippt oder eben nicht. Von daher, ich glaube, um das Ganze so ein bisschen rund zu machen und ein bisschen Fleisch auf die Knochen zu bekommen, lass uns doch mal direkt einfach einsteigen beim Anfang und vielleicht mal einen Blick einfach auf Google werfen, was Google eigentlich macht und wieso die Leute Google irgendwie so vertrauen mittlerweile, als wäre es eigentlich ein Tierarzt. Also ich meine, Googles Grundfunktion, die sollte jedem, der Google mal benutzt hat, klar sein. Wenn ich irgendwas in Google eintippe, dann will und kann Google mir mittlerweile passgenaue Antworten zu meiner eigentlichen Intention liefern. Das heißt, wenn ich Tierarzt Heidelberg eintippe, dann wird mir Google Tierärzte in Heidelberg ausspucken. Wenn ich irgendeinen Vergleich von potenziellen Medikamenten sehen will und schreibe Vergleich, dann sehe ich einen entsprechenden Vergleich und so weiter und so weiter. So, wenn ich jetzt irgendeine Krankheit eingebe von meinem Tier, dann kommen dann natürlich entsprechende Artikel, die über diese Krankheit reden und diese beschreiben. Google hat sich jetzt über die Jahre natürlich, Google lernt dazu, es ist ein lernender Algorithmus. Es gibt viele Faktoren, von denen dieser Algorithmus beeinflusst wird. Die Leute sagen, es sind über 200. Es gibt nie wirkliche Statements, die Google zu den größten Fragen irgendwie rausgegeben hat. Aber dadurch, dass vieles getestet werden kann, sind die Leute halt dazu gekommen, dass es gewisse Faktoren gibt, die entscheidend sind. Was absolut entscheidend ist für diesen lernenden Algorithmus, sind einfach strukturierte Daten auf einer Website. Das heißt, wenn ich als Website betreibe, extrem viele Fragen zu einem Thema abarbeite, die halt von einem potenziellen Tierhalter eingetippt werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Blogpost zum Beispiel, eine hohe Relevanz für diese Zielgruppe hat, gegeben. Wenn wir jetzt überlegen, okay, 2019, welche Rolle nimmt Google im Leben des Tierhalters ein? Ich meine, die Einleitung hat es ja recht deutlich gemacht. Mittlerweile ist Google nicht nur für uns ein Ort, wo wir den Weg zum nächsten Tierarzt aufsuchen oder uns geben lassen, sondern Google ist mittlerweile der Ort, wo wir uns Diagnosen einholen und vielleicht anfangen, irgendwie selbst rumzudoktoren, wo wir vielleicht nicht rumdoktoren sollten. Ich meine jetzt die Frage an dich, du bist dir der Gefahren sicherlich auch schon vor der Folge bewusst gewesen als Tierhalter. Welche Rolle nimmt denn Google in deinem Leben ein?
Ja gut, also ich bin jetzt Tierhalter von einem Hund, ja. Also da war ich so, zu behaupten, dass ich mir so grob noch einigermaßen auskenne. Aber klar, dahingehend nutze ich das auch nochmal schnell als Tierarzt, um vielleicht nochmal die Sicherung nachzuschauen. Ja, das sind Sachen vielleicht auch nochmal. Mittlerweile Beipackzettel sind auch alle online, weil bei mir landen die relativ häufig in der Mülltonne, weil ich mittlerweile weiß, ich kann das zügig nachschlagen im Internet. Also so sind die Punkte, in denen ich das jetzt, sage ich mal, aus meiner gebiasten Perspektive des Tierhalters nochmal sehe. Ja. Und ja, das vielleicht als Tierarzt habe ich schon mal häufiger in Google, klar, wenn es um Rassen geht. Gerade bin ich auch ganz ehrlich, Katzenrassen, das sind irgendwie so viele auch geworden, dass ich da schon mal ein paar Mal gegoogelt habe mit drin. Und ich wage auch zu behaupten, viele der Kolleginnen und Kollegen googeln auch nochmal halt gewisse Sachen nach.
Okay, also es hat irgendwo eine Daseinsberechtigung, weil es einfach gute Informationen liefert.
Genau, ich glaube, weil das bezieht sich jetzt gar nicht so sehr auf Google, sondern auf eine Suchmaschine. Ne? Das wäre jetzt auch so eine Frage, die jetzt gerade bei mir aufgekommen ist, wo ich dazugehört habe, gilt das jetzt nur für Google oder gilt das jetzt auch für jede andere Suchmaschine? Ja? Also gerade mit so einem lernenden Algorithmus, ich würde jetzt mal spekulieren, würde sagen, höchstwahrscheinlich ja. Also eine andere Suchmaschine, die mir einfällt, wäre jetzt noch Bing oder irgendwie anderes mit dabei, aber höchstwahrscheinlich ist Google eine der prominentesten Suchmaschinen in Deutschland.
Absolut, deswegen sollten wir uns auch auf Google einfach nur fokussieren. Das ist eine Frage, die oft auch in Workshops gestellt wird. Lohnt es sich auch für Bing und Co. zu optimieren? Ich bin ehrlich, ich bin bisher noch über keine Dokumente gestolpert, die jetzt irgendwie beschreiben, wie man Bing und Co. optimiert, weil es einfach zu klein ist. Also ja, das mal zu dem Punkt. Wir halten fest, 98% der befragten Tierärzte sagen, dass sich die Kunden von den Online-Befunden beeinflussen lassen. Und in dieser Umfrage haben sogar 58% der Tierhalter gesagt oder beziehungsweise angegeben, dass die Leute sich vor dem Besuch informiert haben. Nicht optimiert, informiert. Ich habe einfach mal ein paar Keywords recherchiert. Dafür gibt es ja clevere Tools, die wir Online-Marketer kennen, um einfach mal so ein bisschen das Ausmaß für diese Suchanfragen darzustellen. Wenn wir jetzt überlegen, was so ein alltäglicher Tierhalter so eintippen könnte und was da monatlich dahinter steckt, fangen wir mal oben an bei der Liste Katze Schnupfen. Also einfach eingetippt, Katze Schnupfen, ungefähr 12.000.
Ist schön, wie du das sagst. Ich kann es aber nur in einem Atemzug Katzenschnupfen, aber Katzenschnupfen ist gut.
Naja, ich sag's so, wie es hier eingetippt wird. Also so korrekt muss man bleiben. Der nächste Dauerbrenner, Durchfallhund, ungefähr mehr als 10.000 Mal. Also extrem viele Leute, die das Problem haben. Hund hat Durchfall. Hund frisst nicht, Katze Durchfall, Hund zittert. Kolik Pferd, Hund trinkt viel, Hund trinkt wenig, Katze entwurm, Kotwasser Pferd, Katze hechelt, Katze erbricht, Katze hustet, Katze kotzt. Also es geht unendlich weiter. Hund Fieber, Hund stinkt ist auch dabei, scheint ein Problem zu sein. Nesselfieber, Pferd, also wirklich auch sehr spezielle Suchanfragen. Worauf ich hinaus will, es sind extrem viele Suchanfragen pro Monat, die einfach beantwortet werden wollen. Das heißt, die Leute, ob das jetzt aus Bequemlichkeit oder sonst was ist, wir kommen später dazu, sind einfach, sie wollen einfach schnelle Antworten für die großen Probleme in ihrem Leben finden. Und als Pferdehalter ist es jetzt ein großer Teil meines Lebens eben das eigene Pferd. Als Hundehalter ist es der Hund. Das heißt, wir wollen Antworten finden. Die Frage, und hier wird das Ganze jetzt rund und geht in die Richtung, wo wir heute mit der Folge hinwollen. Wen findet derjenige, der heutzutage solche Sachen in Google eintippt, wen findet er denn da? Und ich habe mir mal einen Überblick verschafft und oftmals ist es tatsächlich so, dass die meisten erstplatzierten Ergebnisse für diese entsprechenden Anfragen, Ratgeber, Expertenseiten und in vielen Fällen auch Futtershops sind.
Okay.
Das halt mal jetzt mal fest. Das klingt im ersten Moment irgendwie logisch. Das Problem, das dort aber folgt, ist folgendes. Zunächst einmal sieht nur ein ganz kleiner Teil der Tierärzte laut diesen Befragungen diese Artikel als hilfreich an. Außerdem haben einige explizit davor gewarnt, mit diesen selbstgewählten Diagnosen, sage ich jetzt mal, loszulaufen und zu sagen, ja, das ist jetzt das Problem, so löse ich es. Das Paradoxe ist, und da wird es jetzt interessant, die eigentlichen Experten, die solche Fälle bereits behandelt haben und auch tausendfach vielleicht sogar gesehen haben, sind die Tierärzte. Und das sind eben nicht die Futtershops oder die Expertenseiten, die ich theoretisch auch starten könnte.
Ja, deswegen hätte ich es auch gesagt. Also so zwingend logisch finde ich das jetzt nicht. Für mich wäre es sogar eher so ein Ticken überraschend. Aber das scheint ja auch zu zeigen, wer aktuell diese Fragen irgendwie beantwortet oder wo die Leute drauf landen, ja, wenn sie die Fragen halt mitstellen, mit dabei. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, der zumindest auch in der Humanmedizin jetzt in dieser Bertelsmann-Stiftung aufgekommen ist. Es ist wirklich schwer einzuschätzen für einen Laien, welche Informationen vertrauenswürdig sind. Und ich hätte jetzt spontan gesagt, also, dass jetzt vielleicht so ein Futtermittelshop jetzt nicht meine vertrauenswürdigste Quelle Top A wäre. Ja? Immer abhängig von der Frage, ne? Aber...
Und jetzt lass uns mal, und genau das ist, glaube ich, der Punkt, jetzt lass uns mal uns in die Situation des Tierhalters versetzen. Er sucht jetzt nach irgendeiner Frage, findet eine sehr ausführliche Antwort und schwuppdiwupp, weil es ein Futtershop ist, kriegt er natürlich entsprechend der Antwort direkt die Möglichkeit, anhand der Eigendiagnose die Präparate über diesen Futtershop zu beziehen, die halt sein Problem vermeintlich lösen. Der Vorteil für den Tierhalter ist natürlich klar, Eigendiagnose und Kauf ist möglich, das eigene Gewissen ist irgendwo beruhigt, man macht ja was für sein Tier, man hat den Gang zum Tierarzt im Bestfall aus Sicht des Tierhalters vermieden und man hat eine vermeintlich zweite Meinung zum Tierarzt. Der Vorteil für den Erstplatzierten auf Google, wenn wir jetzt an Expertenseiten oder an Futtershops denken, ist offensichtlich, die Produkte werden gekauft. Der Nachteil für die Tierärzte, und darum geht es hier, glaube ich, bei Dr. Google, potenziell weniger Besucher in der Praxis, weil die Patienten eben Eigendiagnosen treffen und deswegen kein Bedarf mehr da ist. Die eigenen Diagnosen werden von den Kunden in vielen Fällen vielleicht sogar angezweifelt. Und der offensichtliche Nachteil für das Tier, und das ist, glaube ich, das Alarmierende, es werden potenziell die falschen Diagnosen getroffen und das Tier wird zu spät zum Tierarzt gebracht. Und da ist, glaube ich, da wird die Sache so ein bisschen alarmierend. Da weiß ich gar nicht, ob irgendwie so ein Dokument, was du vorhin gesagt hast von der Bundes-Kammer, ob das da irgendwie hilfreich ist und ausreicht. Ich glaube, da ist ein größeres Problem irgendwie im Hintergrund aktiv.
Ja, ich glaube wirklich, dass das größte Problem daran ist, das einzuordnen und einzuschätzen. Also das haben wir ja grundsätzlich den Status, dass unsere Patienten nicht mit uns sprechen können. Ja, also das heißt, wir müssen ja wirklich schauen, mit einer guten klinischen allgemeinen Untersuchung, speziellen Untersuchung und dann dort geleitet weiterführende Diagnostik zu betreiben, wie kommen wir jetzt wirklich zum Kern des Geschehens und wie wollen wir da diese Diagnose festigen. Ja, das ist ja auch alles ein System mit dabei, aber dafür müssen die Tiere in der Praxis sein und dafür muss es eingeordnet sein. Und ich finde es schon ein ganz guter Schritt, der jetzt hier auch von der Bundestierärztekammer gegangen wird, immer klar zu machen, was ist ein Notfall. Allerdings hat das jetzt weniger den Hintergrund, um das ganz noch kurz dabei zu ergänzen, weniger den Hintergrund jetzt, dass die Suche auf Google optimiert wird und wer in Google sucht, dann doch zügiger zum Tierarzt kommt, sondern dass wir aktuell eine Diskussion haben in der Tierärzteschaft, wie regeln wir eigentlich die Notdienstregelung und wie viele Kollegen haben eigentlich noch oder bieten noch einen Notdienst an 24/7. Und deswegen ist eigentlich nochmal so ein Informationsschreiben dabei, muss ich tatsächlich jetzt aktuell dort beim Kollegen aufschlagen mitten in der Nacht oder nicht? Und so ein paar Dinge habe ich jetzt einleitend gesagt, die sind im Flyer noch besser zu sehen. Ich denke, das geht aber den Kollegen in der Humanmedizin auch so, wenn wir da mit jemandem sprechen, der in Notaufnahme hockt. Der wird auch sagen, ist nicht immer alles ein Notfall.
Jetzt lass uns mal eine wilde Prognose treffen. Diese Entwicklung, die wird in den nächsten Jahren nicht stocken. Ich wage zu behaupten, dass diese Entwicklung weitergehen wird. Wenn wir jetzt an Smartwatches und irgendwie an Smart Tralala und irgendwann haben wir alle eine Brille und kriegen sofort die Antworten. Voice ist natürlich auch vor der Tür, dass wir Alexa irgendwas fragen. Ich glaube, diese Abfragen von Google zu solchen Expertenthemen werden zunehmen. Wenn wir uns die Gründe anschauen, die genannt wurden, weshalb die Leute diese Eigendiagnosen treffen wollen, ist der Punkt 1 finanzielle Engpässe. Der Punkt 2, mangelndes Verständnis fürs Problem. Und der Punkt 3 ist irgendwie die Motivation, das eigene Tier, das gerade leidet, selbst zu behandeln. Ich glaube, für uns, ich sage jetzt einfach mal uns, für uns als Tierärzte ist jetzt die ganz große Frage, wollen wir uns diesem Google-Thema gegenüber verschließen oder wollen wir tatsächlich Dr. Google effektiv für uns und unsere Praxis arbeiten lassen? Das heißt, wollen wir uns in dieses aktuelle Suchverhalten unserer potenziellen Kunden einpflegen oder lassen wir das Ganze? Ich meine, wir hätten diesen Podcast jetzt nicht gemacht, wenn ich jetzt sagen würde, nö, machen wir nicht und wir gehen das Ganze mit. Ich glaube, meine Meinung ist klar und was wir jetzt gemeinsam versuchen sollten, glaube ich, für die zweite Hälfte des Podcasts ist einfach herauszuarbeiten, wie wir das Ganze denn angehen können, ja.
Ich glaube, auch ein guter Punkt ist einfach, das in Anführungszeichen zu akzeptieren, dass das so sein kann. Ja, also einfach sich nicht dagegen zu sträuben auch mit dabei, sondern das halt auch aktiv in das Gespräch halt mit einbinden. Auch da wieder in der Humanmedizin hat man gesehen, dass das viele der Patienten auch verbergen vor ihrem Arzt, also das auch nicht sagen, dass sie sich vorher informiert haben. Ich hatte das Gefühl, dass das zumindest in vielen Fällen in der Tiermedizin eher nochmal angetrieben wurde und ziemlich klar gesagt wurde, dass man sich da vorinformiert hat und auch so ein bisschen in eine Challenge gegangen ist, vielleicht auch mit dem Tierarzt dabei. Wie gesagt, auch immer glaube ich, wenn man, erster Schritt anzuerkennen, zweiter Punkt, einfach nochmal zu gucken, okay, wie valide ist denn eigentlich so die Information gewesen und mit welchen Anliegen kommen die Leute? Es zu verteufeln, glaube ich, ist kein, und da kontra zu gehen, ist, glaube ich, keine Lösung auf Dauer, sondern hier muss man überzeugen und hier muss man als Experte dort stehen und das den Leuten erklären mit.
Sagst selbst du bist ja immer kritisch gegenüber meinen Online-Marketing-Themen.
Ja gut, irgendwann muss ich dir auch mal recht geben, ja, an ein oder zwei Punkten fällt mir auch immer schwer, aber manchmal hast du einen guten Punkt.
Ja, Alter, damit kann ich leben. So, jetzt überlegen wir uns Lösungen. Wie können wir Dr. Google nutzen? Wie werden wir selbst zu Dr. Google? Vorteil, wir sind ja auch richtige Doktoren, das heißt, wir sind kein Futtershop. Allererste habe ich beim Googlen direkt gefunden, wie wir das Ganze angehen können. Es gibt Seiten wie Your Expert, Dr. Sam. Ich weiß nicht, ob es da noch mehrere gibt. Ich habe mich mal mit zwei zufrieden gegeben.
Ja, es gibt auch noch dann wirklich Kollegen Kliniken, die dann auch tatsächlich Online-Sprechstunden anbieten, gegen Bezahlung. Also dort kann man sich auch online einen Termin im Chat holen, Videochat oder normalen Chat.
Ich bin ehrlich, ich finde, das ist ein super Weg. Auf den ersten Blick ist, glaube ich, eine tolle Art und Weise, wie man einfach vielleicht das Internet auch nutzen kann, um so ein bisschen als verlängerten Arm, um die Kundenkommunikation zu stärken. Man kann den Online-Suchenden direkt irgendwie Abhilfe. Ich habe gesehen, man kann deine E-Mail verschicken ab Euro, Telefonat und so weiter und so weiter. Ich meine jetzt deine ehrliche Meinung, wie findest du diesen ersten Weg? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass dieser erste Weg den jungen Tierärztinnen vielleicht leichter fällt, ohne zu sagen, dass die Älteren da irgendwie nicht drauf eingehen wollen. Ich glaube, das ist eher so eine Digital Native, Digital Immigrant Sache. Könnte ich mir jetzt einfach vorstellen. Was meinst du da?
Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Da bist du, muss ich dir schon wieder recht geben, heute ist das zweite Mal. Verdammte Axt. Also ich glaube, hier kommen mehrere Punkte zusammen. Der eine Punkt, den du angesprochen hast und erwähnt hast, ist einmal, das ist nochmal ein anderer Umgang mit Technik. Mhm. Hier geht man nochmal auf einen anderen Kommunikationskanal, ja, dass man das halt online irgendwie lösen möchte, per Videochat sofort irgendwie oder auch das gut mit Terminen vereinbaren kann mit dabei. Wenn wir das, was wir vorher gesagt haben, berücksichtigen, ja, dass häufig finanzielle Gründe also eine Motivation sein können, dass man erstmal googelt mit dabei, glaube ich, ist jetzt weniger der Fall, weil die alle gegen Bezahlung sind, diese Beratung.
Das heißt, das konterkariert so ein bisschen.
Genau, also da bin ich jetzt so ein bisschen zurückhaltend und dann, jetzt kommt's wieder, ne? Ich will nicht immer der Skeptiker sein mit dabei, aber kann ich es mir an ein oder anderen Stellen wirklich schwierig vorstellen, das in Gänze zu machen. Als Einordnung und Einschätzung, bitte reinkommen in die Praxis, okay, ja, kann ich mir gut vorstellen, um dann aber wirklich eine gefestigte und abschließende Diagnose zu stellen. Ich glaube, das kann nicht in allen Fällen möglich sein und ist auch in vielen Fällen, glaube ich, nicht nötig, weil ich halt wirklich dann nicht das Tier physisch vor mir habe, nicht wirklich dort auch mit meinen Händen arbeiten kann. An einigen Stellen wird es gut klappen. Also in der Beratung, Zweitmeinung etc., wenn Befunde vorliegen, okay, vielleicht, ja, gut. Werden wir auch nochmal haben, so ein Thema auch Telemedizin, Teleradiologie. Mhm. Aber ich glaube, es hat auch Grenzen.
Also gut, dann haben wir mal die erste Variante jetzt trotzdem genannt. Vielleicht ist die vielen Leuten hier auch neu und wird erörtert. Wir stellen aber fest, wenn 91% sagen, ja, wegen finanziellen Engpässen google ich überhaupt, dann ist das vielleicht nicht die beste Lösung. Eine gute Lösung ist, und ich habe es vorhin gesagt, das Paradoxe ist, die Experten in dieser Branche werden bei Google meistens nicht gefunden. Und wieso? Weil sie entweder keinen Blog betreiben, weil sie keine Homepage haben und so weiter und so weiter. Das heißt, weil wir Online-Marketing mögen und das Ganze offensiv angehen, wieso nicht einfach als Experte wahrgenommen und bei Google gefunden werden? Und das ist, glaube ich, so das ist, glaube ich, so der Kern dieser ganzen Folge und ich hatte es mit ein, zwei Kollegen schon von dir, so diese Frage, diese Grundsatzfrage, ja, soll ich einen Blog machen oder soll ich keinen Blog machen? Soll ich Inhalte auf meiner Homepage veröffentlichen oder nicht?
Gerade wo du das angesprochen hast, also vielleicht nochmal so ein Nachhaken, ja, um das auch nochmal zu unterstreichen, dass wir vielleicht jetzt auch eine Generation kriegen, die gerade so einen Chatkanal ansteuern möchten, ja, einfach auch nochmal Zusatz drüber nachzudenken, dass das ja auch wirklich eine potenzielle Einnahmequelle ist. Und A, zu einem natürlich für das eigene Klientel, wenn ich mir da einfach ein Zeitfenster setze, in denen ich das mache, ja, ich brauche die technischen Anforderungen dafür mit dabei. Aber B, kann ich das auch vielleicht von zu Hause aus machen und muss dafür nicht direkt in die Praxis rein. Also ich kann es schon mal ortsunabhängig machen und habe eine weitere Möglichkeit, eine Dienstleistung anzubieten. Und B, wenn mein Expertenwissen so speziell ist, kann ich das nicht nur für meine Patientenbesitzer anbieten und für mein Klientel, sondern vielleicht auch für Kollegen, die in dem Zeitfenster halt dann mich kontaktieren können, um nochmal eine Nachfrage stellen zu können oder eine Zweitmeinung.
Ja, und der absolute Kracher ist natürlich, dass nicht alle meine Kunden in dem Fall aus meiner Ortschaft kommen müssen, ne? Also das mal nur so am Rande. Jetzt lass uns mal, wir sagen jetzt mal fiktiv, uns hat jemand die Frage gestellt, soll ich einen Blog machen oder soll ich keinen Blog machen? Ja, Blog, unbedingt. So, der große Vorteil, wir haben das Expertenwissen schon, wir sind absolute Experten auf unserem Gebiet. Wir haben viele Jahre in unsere Expertise reingesteckt. Wir haben viele Fälle live gesehen. Das heißt, das ist alles schon da. Der große Nachteil, das Ganze ist zeitaufwendig. Das haben wir immer wieder. Ob das jetzt bei Facebook-Content, Redaktionsplan, Instagram, das Ganze kostet einfach Zeit. Trotzdem gehen wir jetzt mal rein in die Praxistipps und machen so ein bisschen Google-Nutzen 101. Wie wird man selbst zu Dr. Google? Also, Punkt 1 ist, glaube ich, der offensichtlichste von allen. Einen Blog in die eigene Homepage integrieren. Da setze ich jetzt natürlich voraus, dass die eigene Praxis schon eine Homepage hat. Wir werden der Homepage-Sache, weil sie einfach wichtig ist, eine extra Folge widmen, wie man so eine Homepage aufbaut, wie man mit der gefunden wird. Ich setze jetzt einfach mal voraus, eine Homepage ist da und es kann ein Blog integriert werden in diese Homepage. Das ist der erste Schritt.
Würdest du sagen, ist das eigentlich bei allen technisch möglich, bei allen Homepages, selbst wenn man jetzt kein Techie ist, so wie du oder Marketer?
Absolut. Also ob man jetzt WordPress nutzt oder einen Freund hat, der einem das Ganze irgendwie selbst kodiert oder ob man irgendwie diese neuartigen Baukastensysteme wie Wix oder ob man die jetzt nutzt. Ich glaube, man bekommt das Ganze recht problemlos hin. Der zweite, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, auch hier wieder die Planung, Themen sondieren. Über was kann ich beziehungsweise über was möchte ich schreiben? Also ja, für was möchte ich auf Google gefunden werden? Vorhin hatten wir es drüber, Hundedurchfall, Katzendurchfall, Kolik bei Pferden, tralala. Wenn man sich, wenn man vielleicht in sich geht und seine letzten 150 Krankheitsfälle irgendwie, ja, sage ich mal, auf dem Blatt Papier irgendwie zusammenfasst, dann kriege ich da in kürzester Zeit extrem viele ja, potenzielle Fragen, die von Leuten in Google eingetippt werden. Und das gibt so ein bisschen dann auch meine Themen vor oder meine Themen, mein Themenplan, weil ich dann genau weiß, okay, wenn die Leute bei mir in der Praxis dieses Problem haben, werden sie wahrscheinlich auch in Google danach suchen. Der zweite Punkt, und jetzt will ich den Leuten gratulieren, die bei Minute 31 immer noch zuhören. Man sollte natürlich eine Keyword-Recherche machen. Dafür braucht man Tools und so weiter. Die Leute, die hier jetzt zuhören, Zuhörer des Podcasts sind, die kriegen von uns die Keyword-Recherche kostenlos. Das heißt, die werfen uns rüber, was sie da gerne recherchieren wollen. Und ich hack das in meine Tools ein und ja, schickt dann die entsprechende Excel-Tabelle rüber. Das von meiner Seite. Wer kein Tool nutzen will, der geht einfach mal in Google rein und fängt an, ein paar Sachen einzutippen. Und anhand der Ergebnisse wird man da recht schnell merken, ob es da eine Anfrage gibt oder nicht. Ja?
Genau, vielleicht auch da nochmal überlegen, halt so Perspektivwechsel zu betreiben, genau. Weil wir ja doch sehr mit der Expertenbrille draufschauen. Also wie würde man aus der Perspektive des Tierhalters, des Tierbesitzers irgendwie daran gehen, vielleicht dann nochmal jemanden fragen, der jetzt vielleicht nicht so versiert unterwegs ist.
Vorhin hatten wir es ja und das ist genau der große Unterschied. Die Leute tippen halt anscheinend eben nicht Katzenschnupfen, sondern Katze-Schnupfen ein. Und das sind so die Sachen, die einem dann ein SEO dann sagt. Content-Produktion, und da haben die meisten Leute die größten Probleme. Deswegen heißt es jetzt Stift rausholen und mitschreiben. Natürlich kann man sich mit
Willst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was SEO ist, wenn man jetzt noch Ach nicht so. Die vorherigen Folgen gehört hat, wo wir vielleicht schon mal SEO angesprochen haben?
Du holst mich immer ab, wenn ich hoch hinaus will. Das finde ich gut.
Also, ich halte dich fest, du kommst jetzt so schnell weg.
Sehr gut. Also SEO ist Search Engine Optimization, auf Deutsch nichts anderes wie Suchmaschinenoptimierung. Und ja, die Kunst hinter der Suchmaschinenoptimierung ist, die eigenen Texte so zu schreiben und zu optimieren, dass man eben für die jeweiligen Keywords gefunden wird. Auf Deutsch, wenn ich einen Text zu Hund hat Durchfall schreibe und für Hund hat Durchfall auf den ersten drei Plätzen bei Google gefunden werde, dann mache ich es wahrscheinlich gut. Wenn ich nicht mal auf Seite 10 auftauche, dann mache ich irgendwas falsch. Das ist SEO.
Genau, bevor du jetzt gleich wieder kommst mit deinen coolen Marketersprüchen, so wie Content is King oder wir müssen jetzt mal in die Content Production einsteigen, dann vielleicht nochmal ganz kurz, damit ich das loswerden kann und darf, wenn wir über Blogs sprechen, glaube ich, darf man ruhig in unserer Community Ralf Rückert erwähnen aus Ulm, einer wohl der meistgelesenen Blogs in der Tiermedizin mit drin. Und der sagt auch offen und ehrlich, er schreibt da eigentlich in seinem Blog darüber, natürlich auch primär für sein Klientel, aber auch die Dinge, die ihn beschäftigen und die ihn bewegen und mit denen er sich auseinandersetzen möchte, weil er weiß, das kostet Zeit, das gut zu aufarbeiten und das auch wirklich zu schreiben mit dabei. Ja, und das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt. Also wenn ich da schon hingehe, Zeit investiere, Arbeit investiere, dann soll es auch etwas sein, da, wo ich eventuell eh nochmal drüber nachdenken möchte selber oder mich nochmal tiefer informieren will und kann das dann auch für mein Klientel aufarbeiten oder in dem Fall jetzt sogar für die gesamte Community mit dabei.
Schöner Punkt.
Weitere Blogs bzw. Nachrichten noch so mit dabei werden auch die meisten Kolleginnen und Kollegen kennen. Ne? Wir sind tierarzt.de, auch ein Kollege, den ich sehr schätze, Henrik Hofmann mit dabei. Auch da sind eigentlich auch immer Themen angedacht, so die gerade aktuell sind, die bewegen und mit denen man sich auch gerne mal irgendwie auseinandersetzen will. Also was ich damit sagen möchte ist, wenn ein Blogbeitrag, dann soll der beiden was bringen. Also einmal sich tiefer mit so einem Thema auseinanderzusetzen, mit dem man sich eh beschäftigen möchte, als Tierärztin, als Tierarzt. und der dann trotzdem einen Mehrwert hat, ja, fürs Klientel. Und da glaube ich, ist das Schwierige, aber da kommen wir dann gleich wieder, wenn du Content King hier übernimmst, das so einfach aufzuarbeiten und so zu gestalten, dass man das halt auch gut wahrnehmen kann und auch mitnehmen kann.
Da kommen wir nicht gleich dazu, sondern jetzt, weil das ist der entscheidende Punkt, wenn es um die Content Production geht, ist nämlich genau das. Wir können so viel Expertenwissen wie möglich haben und wir können zu Hundedurchfall vielleicht eine Doktorarbeit schreiben und die dann veröffentlichen.
Aber da gibt es schon genug, glaube ich.
Ich denke auch. Was aber Google in dem Fall machen wird, ist das ganze Ding abzustrafen. Denn die Leute, die diese Sachen in Google täglich eintippen, die möchten halt diese Informationen in anderer Form präsentiert haben. Und wenn wir jetzt direkt daran denken, okay, wie soll ich dann so einen Beitrag schreiben? Ohne dass man SEO-Experte ist, ist das Erste, was ich machen würde, und das kann man ja für den Fall Hund, Durchfall oder Katze, Schnupfen jetzt mal machen, einfach mal in Google eintippen, dann werden da ein paar Ergebnisse ausgespuckt und dann schaue ich mir die ersten 5 Ergebnisse oder 4 oder 3, je nachdem, wie lustig man ist, schaue ich mir die mal an. So. Und nachdem ich die geöffnet habe und die ersten 3 Ergebnisse gescannt habe, da werde ich ein Gefühl dafür bekommen, wie die Tonalität sein muss, wie die Länge ungefähr sein muss und vor allem auch, welche Fragen abgearbeitet werden müssen, um hier wirklich ein Ranking zu erzielen. Wo das Ganze dann besonders wird, weil man soll keine Sachen kopieren, sonst wird das Ganze abgestraft, wo das Ganze besonders wird, ist dann der Punkt, okay, was kann ich hier mit meiner ganz speziellen Expertise, was kann ich zu diesen Inhalten noch einfügen? Das heißt, unser Text ist dann ein Mix aus Sachen, die schon beantwortet wurden. Also Content-Produktion ist nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, sondern in einer Art und Weise zu positionieren.
Also keine wissenschaftliche Arbeit und Abhandlung.
Absolut nicht. Also offene Fragen mit offenen Sätzen, so kurz, also nicht so kurz wie möglich, aber so ausführlich wie nötig beantworten. Das ist, glaube ich, so, der Trick.
Ja, möglichst in einfacher Sprache, prägnant auf den Punkt gebracht, dass es halt, eine breite Masse verstehen kann.
Genau. Und eine einfache Guideline. Ich schaue mir die ersten 3 Ergebnisse an und sehe jetzt, okay, die haben alle, in Quersumme haben die eine Wortanzahl von 1500. Wenn ich jetzt einen Blogbeitrag schreibe, der 400 Wörter hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit diesem Beitrag zum Thema Hundedurchfall auf Platz 1 ranke, gleich 0, weil Google realisieren wird, okay, normal in Anführungszeichen, sind 1500 Wörter und jetzt hat jemand einen Beitrag publiziert mit 400 Wörtern. Wie soll dieser viel, viel kürzere Beitrag all die Fragen vom User beantworten? Das ist ja gar nicht möglich. Und in den meisten Fällen ist es halt tatsächlich auch so. Überspitzt, wenn ich jetzt in die andere Richtung gehe, wenn ich jetzt einen Beitrag schreibe mit 14.000 Wörtern, dann wird Google auch sagen, ja gut, die durchschnittliche Lesezeit von so einem Artikel sind 4 Minuten und für deinen Artikel brauche ich irgendwie 1,5 Stunden, um den zu lesen, ist vielleicht, wenn wir jetzt wieder an Google denken, Ausgangskriterium, schnelle Antworten zu großen Fragen ist halt vielleicht auch nicht das Richtige. Und da, wenn man jetzt so in die Richtung denkt, da wird man für seine Themenkategorien recht schnell einen Überblick darüber bekommen, okay, Katzenschnupfen durchschnittlich 1200 Wörter, die ersten 4 Ergebnisse, dann schreibe ich einen Artikel mit 1600 Wörtern, weil ich ein bisschen mehr zu dem Thema weiß, next. Hundedurchfall 1500, dann schreibe ich 2000 Wörter, weil ich ein bisschen mehr weiß, next. Und so weiter und so weiter.
Also scheint ja schon die Länge des Beitrags mit entscheidend zu sein.
Absolut. Die Länge des Beitrags, die Anzahl der Fragen, die tatsächlich hier abgearbeitet wurden. Also wenn ich jetzt, es ist immer ein Querschnitt, wenn ich mir die ersten 3 Ergebnisse anschaue, sehe ich zum Beispiel, die Frage wird immer gestellt im Artikel und auch beantwortet. Die Frage wird immer gestellt und beantwortet. Und da ist dann das Expertenwissen, das man sich zunutze machen kann. Dann kommt man natürlich mit dem Punkt und sagt, oh, diese Frage wurde überhaupt noch nicht beantwortet. Aber wenn ich sie in der Praxis meinen Patienten erkläre, dann sind die immer super happy und wir haben super Ergebnisse erzielt. Also das ist dann der Punkt, so mache ich meinen Beitrag dann besonders, ja.
Würdest du sagen, das ist immer themenabhängig oder gibt es so eine Art Faustregel, dass man sagt, die Länge sollte er Minimum haben und die Länge sollte er Maximum haben?
Also man sagt, es sind einige Faustregeln, die aufgestellt wurden. Ich gehe jetzt aus meiner Erfahrung aus und wir haben für sehr, sehr viele Themen, die für uns relevant sind, entsprechende Rankings auf Google. Man sollte keine Faustregeln aufstellen, sondern man sollte wirklich von Thema zu Thema schauen und ein Verständnis dafür bekommen, welche Informationen hier wichtig sind und welche Länge das Ganze haben muss. Extrem wichtig ist natürlich auch, wenn ich jetzt Artikel sehe, die ersten vier Artikel für das jeweilige Keyword haben jeweils drei Bilder im Beitrag, das ist jetzt ein Hund oder was weiß ich was ist, also themenbezogene Bilder, dann ist es extrem schwer, mit einem Beitrag ein Ranking zu erzielen, der eben gar kein Bild hat und nur aus Texten besteht, einfach ein Textbrocken da ist. Das heißt, auch von den Bildern her müssen wir uns irgendwo an dem orientieren, was uns Google da ausspuckt fürs jeweilige Keyword, auch wenn es hirnrissig ist. Aber wenn wir Rankings erzielen wollen, und das ist ja diese Dr. Google-Part, dann müssen wir halt nach den Regeln spielen. Das Gute ist, wenn wir die ersten Folgen jetzt beachtet haben, die wir zwei besprochen haben, dann habe ich ja schon Bilder, weil ich ja Content produzieren will. Und hier ist der Punkt, dann kann ich den Content halt doppelt nutzen und mache die Arbeit nicht doppelt und dreifach.
Okay, würdest du auch sagen, mittlerweile ist eigentlich zwingend notwendig, dass man auch ein Video einpflegt? Oder würdest du sagen, das kann, aber muss nicht zwingend sein?
Ich glaube, wenn es sich anbietet und wenn man das gerne macht, dann sollte man es unbedingt nutzen, weil ein Faktor, den Google bewertet, ist natürlich auch die Varietät des Contents. Das heißt, wenn jetzt alle Ergebnisse auf Seite 1 irgendein Diagramm haben, das so ähnlich ist und ich habe irgendwann auch ein Diagramm und vielleicht ein Video, was ein Thema nochmal ausführt und noch mehr Kontext gibt, dann ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache, die man auf jeden Fall angehen sollte.
Ja, ist ja schon mal ein guter Punkt, dass du jetzt auch sagst, dass das unterschieden wird, ne? Also, dass gesehen werden kann, dass dass eine Grafik ist oder ein Bild und ein Video, dass halt Google sowas halt auch mit detektieren kann, ne? Ja. War mir jetzt nicht klar.
Ja, ist vielen nicht klar. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und sich wirklich hineinversetzt in den User, dann merkt man, dass man sein Expertenwissen irgendwie ein bisschen zurückschrauben und komprimieren muss und auch eigentlich auf das Wesentliche beschränkt. Und oftmals ist es halt so, und das sind auch, sage ich mal, harte oder weiche SEO-Faktoren, je nachdem, wie man das Ganze bewerten möchte. Solche Beiträge sind nie einfach nur Textklumpen. Also die Überschriften sind natürlich immer schön dick gemacht. H2-Überschriften, H3-Überschriften. Es gibt viele Aufzählungen mit Bullet Points. Es gibt viele Zitate. Es gibt viele Diagramme in solchen Beiträgen. Und der Punkt ist ganz einfach. Google macht und bewertet diese Beiträge nach dem User, der diese sieht. Und wenn da eben Bullet Points drin sind und Sachen hervorgehoben wurden und eine entsprechende Länge eingehalten wurde, dann ist es aus Sicht von Google einfach gut, weil Google weiß, okay, selbst wenn einer den Artikel hier jetzt einfach nur scannt, ja, dann wird er die wichtigsten Informationen für sich rausziehen können. Ja. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber wenn wir jetzt zur Ausgangsthese kommen, dann ist es vielleicht besser, wenn ein Tierarzt, der wirklich Ahnung von der Materie hat, auch Auskunft zu einem Thema gibt, im Vergleich zu einem Futtershop oder sonst was. Ich glaube, der letzte Punkt, und dafür werden wir auch noch mal eine eigene Folge machen, ist wirklich auch auf Google My Business präsent zu sein. Auch dort kann man Beiträge veröffentlichen. Man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen Google My Business und Google allgemein. Und das ist so, ja, das ist so der letzte Punkt, den wir vielleicht erwähnen sollten. Jetzt werden einige schon auf den Trichter gekommen sein und sagen, ja, jetzt schreibe ich hier irgendwie Artikel, Google rankt die Artikel, ich liefere hier Mehrwerte ohne Ende und ich sitze in Heidelberg und auf einmal liest den einer in Hannover, der ist dann happy und der kommt aber nicht in meine Praxis.
Ja, könnte sein, ne?
Doof. Ja. Trotzdem ist es so, Google My Business sollte man immer als lokal einordnen. Das heißt, wenn jemand Tierarzt Heidelberg eintippt, dann muss mein Google My Business Fenster aufploppen. Das ist einfach für lokale Begriffe A und O. Google allgemein ist natürlich regional und das ist so ein bisschen der Punkt, auf den man sich auch bereit machen sollte. Es kann durchaus sein, dass man mit seinen Beiträgen, wenn man jetzt anfängt, fleißig Content zu produzieren, sagen wir mal einmal im Monat, ja, dann schauen wir in unser Google Analytics rein und merken, wow, die Anzahl unserer Seitenbesucher nimmt rasant zu. Das ist ja super. Es kann aber durchaus sein, dass dadurch nicht unbedingt die Anzahl derer, die in die Praxis reinkommen, zunimmt, weil, ja, wie gesagt, es ist halt eine regionale Sache, wenn wir an Google denken. Aber, und das ist auch wieder der Punkt, auch diese regionale Masse kann man ja irgendwo für sich nutzen. Also ob man jetzt einen Online-Shop anbindet, wo man eigene Sachen verkauft, wobei ich da jetzt die rechtlichen Restriktionen nicht kenne, also irgendwie dann auch so zum Futtershop wird.
Ja, aber gibt es da Leute oder gibt es Kollegen, die das machen, ne?
Ja, oder ob man irgendeinen anderen Weg geht, man kann für sich selbst natürlich auch diesen regionalen Traffic nutzen. Wo das Ganze dann wieder optimal wird und da ist jetzt diese Verkettung auch, dann mache ich eben nicht nur, wenn ich in Google aktiv bin, mache ich eben nicht nur Blog-Content, sondern der Blog-Content ist gleichzeitig auch Social-Media-Content und der Social-Media-Content kann auch direkt in den Blog eingebunden werden und auf einmal haben wir wieder einen runden Kreislauf und das ist so der Punkt, der ja, den man so angehen sollte, glaube ich. Jetzt am Ende, ich meine, provokative Frage, ich glaube, vielen Leuten ist jetzt klar geworden, weshalb ihre Beiträge, die sie bisher schreiben, keine Rankings erzielen und wie man das Ganze so ein bisschen angehen sollte. Jetzt mal die Frage an dich in einer perfekten Welt. Ja. Sollten jetzt alle Tierärzte, weil sie Experten einfach in ihrem Gebiet sind, anfangen zu bloggen, um vielleicht auch diese Futtershops und Co. und irgendwelche Guru-Ratgeber, die keine sind, von Google zu verdrängen? Oder liegt die Last irgendwie beim Tierhalter, der sich halt einfach genauer informieren sollte und sollte der Tierarzt die Haltung einnehmen, ja, Pech gehabt, so what, was interessierst du dich, was informierst du dich auch auf der Seite von futterexperte.de oder was?
Also fangen wir mal den letzten Punkt einmal an. Also ich glaube wirklich, wir müssen irgendwie verstehen, wo kommen diese Informationen her und warum sind Tierhalter motiviert, da sich zu informieren. Ne? Und wo kommen die Informationen her, wo werden die informiert? Ich gehe jetzt mal davon aus, so ist es zumindest in der Humanmedizin, dass sich viele bei Wikipedia informieren oder auch dann gibt es verschiedene Gesundheitsportale etc. Vielleicht aber auch, wie wir es mal in der Folge angesprochen haben, bei Facebook oder an Facebook-Gruppen oder von Mund-zu-Mund-Propaganda. Und da kann ja auch ziemlich viel Nicht-Valides mit dabei sein. Also das wäre schon mal so der erste Punkt, der mir da so ein Ticken, ja, sag mal, auffällt mit dabei. Das nächste ist, wenn die Frage kommt halt, will ich das machen? Also ja, klar, das ist zeitintensiv, also finde ich, persönlich nur machen, wenn man Doppelnutzen davon hat. Ist ein Thema so brandheiß, dass ich mich damit auseinandersetzen möchte oder merke ich, dass in meinem Klientel kommt das immer und wie immer wieder auf, möchte ich dazu mich positionieren und auch klar noch mein Klientel schärfen. Ja? Da bin ich wirklich voll und ganz, wie gesagt, schon beim geschätzten Kollegen Ralf Rückert, der sagt, hier kann man nochmal Standpunkt beziehen, das ist jetzt ein Klientel, das ich ansprechen möchte, das habe ich jetzt gemerkt, das kommt immer wieder auf und hier erkläre ich nochmal ganz kurz was. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt mit dabei. Und auf der anderen Seite, ja, also man muss das wollen, das muss zu einem passen. Und ich glaube auch, ich würde es immer selbst machen und nicht aus der Hand geben. Ja. Das wären die drei Punkte, die ich so hätte.
Ist es vielleicht auch ein Weg zur Kundenbindung, den man so noch nicht sieht? Ich meine, ich denke jetzt an gut gepflegten E-Mail-Newsletter, in welcher Branche auch immer. Zum Start der Zeckensaison geht die Mail und den Newsletter raus. Hier mein Blogpost, hier sind die Tipps zu Zecken, da. Und zu einem Überfluss werde ich dafür auch noch online gefunden.
Ja, das kann man sicherlich machen. Mittlerweile kann man das, glaube ich, auch ja schon machen lassen, also outsourcen mit dabei. Das meine ich halt mit dem letzten Punkt. Ich glaube, ich würde es nur machen, wenn ich selber Bock drauf habe und dann würde ich es auch selber machen, dass das so einen eigenen Touch hat, dass man merkt, so okay, das kann ich auch verbinden mit der Praxis, mit der Klinik. Das ist jemand, ja, den ich da auch antreffen kann. Ja, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt mit, dass das nicht so anonym ist und nicht irgendwo ja, Steuerung C, Steuerung V und einmal noch einen Satz reingeschrieben, oder nicht?
mega interessant. Ich glaube an den Suchanfragen, wie gesagt, schreibt uns gerne, wenn ihr entsprechenden Auszug von den Suchanfragen haben wollt. An den Suchanfragen und an den Veränderungen in der Gesellschaft erkennt man, okay, Google, Dr. Google ist nicht nur jetzt präsent, sondern wird noch viel präsenter sein. Wir haben die Möglichkeit, uns da mit viel Arbeit und Fleiß, sage ich mal, einzufriemeln und dort auch eine große Rolle zu spielen. Die Frage ist einfach, wollen wir uns die Zeit nehmen und bringt uns das überhaupt so viel, wie wir möchten? Wir haben den Punkt regional und lokal angesprochen. Vielleicht reicht uns ja das Lokale aus. Vielleicht wollen wir gar nicht für Google gefunden werden. Das Schöne ist, und die Futtershops und Co. dieser Welt machen es schon, man hat die Entscheidung einfach selbst in der Hand und kann schauen, will man quasi so ein bisschen dem ganzen Schmodder so entgegenwirken, dass Experten sich nicht Experten als Experten ausgeben und irgendwie den Leuten was vom Pferd erzählen im wahrsten Sinne des Wortes, oder will es einfach gut sein lassen und hol die Leute erst bei mir in der Praxis ab und erkläre denen, ja, schön, dass sie das gelesen haben, aber in Wahrheit ist es so und so und so und so, ist, glaube ich, eine Grundsatzentscheidung, die wir hier gar nicht so beantworten können.
Nein, die muss auch, glaube ich, zu jemandem passen halt, ne? Also das ist, glaube ich, mal wichtig. Das muss irgendwie auch so zu der Praxis, zur Klinik und zum Team irgendwie mitpassen. Und wenn ich jetzt auch noch mal so ganz kurz so mein Fazit vielleicht schon für heute ziehen darf, Richard, ist sicherlich auf der einen Seite, Dr. Google ist da, Patienten, Besitzer, Tierhalter nutzen das. Das sollten wir irgendwie einfach anerkennen, ja, weil ändern können wir daran irgendwie nichts. Damit umgehen müssen wir auch in irgendeiner Art und Weise, aber wir können es auch nutzen, ja, auf der anderen Seite. Ja. Das heißt, wir können da auch selber Beitrag nochmal bringen, sei es jetzt mit einem Blog mit drin und auch Content da generieren, auch nochmal das Profil der Praxis schärfen. Und was ich jetzt für uns beide nochmal mitnehme, sind auch zwei Sachen. Wir machen eine Folge und haben schon wieder zwei neue. Großartig, ja, auch wieder Arbeit. Werden wir uns noch über das Thema Homepage unterhalten müssen. Wenn du jetzt auch schon sagst, eigentlich sollte man die Option von einem Blog mit dabei haben. Und dann auch nochmal Google Business.
Absolut.
Ja.
Also an Folgen wird es uns nicht ausgehen. Was für uns super interessant wäre, und ich kann es nur nochmal betonen, nehmt gerne die Möglichkeit wahr, uns mit Fragen zu löchern zum Thema SEO und Keyword-Recherche und was da nicht alles aufgekommen ist. Wer jetzt motiviert ist und anfängt mit seinem Blog, ich glaube, so eine Guideline hat jetzt jeder, mit der er loslaufen kann, und die Chancen für tatsächliche Rankings sind jetzt höher hoffentlich als vorher. Was interessant wäre, ist wirklich von jemandem zu hören, der jetzt über einen Zeitraum von 3, 4, 5, 6 Monaten jetzt einfach mal postet, was da tatsächlich an Ergebnissen rumgekommen ist. Ich glaube, da wird es nochmal für uns extrem interessant, ob dann jemand wirklich sagt, okay, ich habe euren Rat befolgt und habe jetzt viel mehr Anfragen, aber überhaupt nicht mehr irgendwie Patienten, oder ich habe euren Rat befolgt und meine Marke wird irgendwie stärker wahrgenommen, mehr Leute kommen in die Praxis.
Ja, also einfach nochmal Rückmeldung oder halt einfach sagen, das, was ihr sagt, ist völliger Schwachsinn. Bei mir läuft das so und so und das funktioniert total gut, oder ihr habt das und das vergessen. Also wir sind ja nicht hier und sagen, so ist es und so ist es in Stein gemeißelt, sondern wir sind eigentlich ja hier, um uns gegenseitig auszutauschen, um zwei Perspektiven zu sehen. Ich habe eine neue Perspektive, die ich hier teilhaben kann aus Sicht des Marketers, die ich so nicht kenne. Ich hoffe, Richard, dir kann ich immer noch so ein bisschen was aus dieser Welt der Tiermediziner irgendwo anbringen, und dann sind wir natürlich total offen und freuen uns auf Feedback von euch. Denn die könnt ihr loswerden. Wo?
Ja. Entweder unter kontakt@bestandsbuch-tiermedizin.de oder auf Facebook oder auf Instagram oder direkt auf LinkedIn oder auf Xing, weniger häufig. Also ihr merkt das, es ist uns wichtig, dass wir hier miteinander interagieren und so ein bisschen auch dieses Miteinander entsteht, weil im Endeffekt sind wir alle, paddeln wir alle in einem Boot. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, löchert uns gern. Es war eine super interessante Folge für mich. Ich freue mich auch aufbauend auf diese Folge, auf die nächsten Folgen, weil ich glaube, dass gerade auch Google My Business irgendwas ist, was den Leuten extrem viel bringen kann, vor allem wenn man es noch nicht hat. Deswegen, in diesem Sinne, danke dir fürs faire Feedback, für die interessanten Studien, die du vorab recherchiert hast. Und von meiner Seite heißt's nicht moin, 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 sondern bye, bye, bye und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.